Reisen gilt für viele als schönste Zeit des Jahres. Raus aus dem Alltag, neue Orte entdecken, Abstand gewinnen. Philipp Lage stellt in seinem Buch eine provokante Diagnose. Travel is broken. Reisen funktioniert nicht mehr so, wie wir es uns wünschen. Wir sprechen darüber, was genau kaputt ist und warum diese These trotzdem keine Absage an das Reisen ist. Herzlich willkommen in den Begegnungen, lieber Herr Lage.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ihr Buchtitel klingt ja wie so eine Diagnose. Was ist am Reisen heute aus Ihrer Sicht broken, also kaputt oder nicht mehr up to date?
Zum einen ist es ja so, dass das Reisen eigentlich über Jahrzehnte als irgendwie erstrebenswert und interessant galt. Also man konnte sich darauf verständigen, dass das Urlaub machen erstmal was Gutes ist. Und das ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen gekippt. Also wir reden sehr viel über die Klimafolgen des Reisens. Kreuzfahrten, Fliegen und Fernreisen polarisieren plötzlich, erhitzen die Gemüter, man muss sich dafür rechtfertigen, man reist vielleicht auch selber mit schlechtem Gewissen, wenn man ins Flugzeug steigt. Dann haben wir Overtourism als Phänomen, nicht nur in fernen Ländern, sondern auch direkt vor der Haustür, sei es jetzt die deutschen Küsten oder Südtirol oder die Städte Europas. Also da ist so ein bisschen, schleicht sich dieses Gefühl ein, ich bin als Tourist jetzt an vielen Orten wirklich nicht mehr so willkommen. Ich bin da vielleicht eher ein Eindringling und das verträgt sich ja auch nicht so mit diesem unschuldigen Urlaubsgefühl. Also ja, die Unschuld des Reisens ist so ein bisschen vorbei. Das ist das eine. Und zum anderen ist meine Beobachtung, dass Reisen so im Grunde zu Projekten geworden sind, wo wir die Selbstoptimierung des Alltags fortsetzen und diesen Anspruch, ein möglichst ereignisreiches, interessantes Leben führen zu müssen und das dann irgendwie auch den anderen noch zu zeigen auf Instagram. Und da ist einfach, da ist wahnsinnig viel Druck, da sind wahnsinnig viele Erwartungen. Und deswegen glaube ich, dass wir uns mit der Art, wie wir reisen, so höher, schneller, weiter, jetzt eigentlich nicht mehr so oft einen Gefallen tun.
Gab es denn für Sie ein persönliches Erlebnis, bei dem Sie gemerkt haben, Reisen hat auch für mich seine Unschuld verloren?
Das könnte ich jetzt gar nicht an so einem Erlebnis ausmachen. Es ist eher so eine Entwicklung der letzten Jahre, ja, dass ich selbst gemerkt habe, also ich bin ja auch Teil des Problems oder der Generation Travel, wie ich es im Buch nenne, die ich selbst beschreibe. Also zum einen so dieses Gefühl, dieses wirklich Raussein und Wegsein, das fällt ja auch mir immer schwerer. Also selbst in fernen Ländern kommt man an, geht direkt aus dem Flugmodus raus, hat so eine eSIM-Karte und wird eigentlich gleich wieder mit Sachen geflutet, die nicht so viel mit dem Reiseziel zu tun haben oder mit dem Ort, an dem man gerade ist. Das heißt, dieses Raussein, was ja so ein Grundgefühl des Reisens ist, wirklich Abstand vom Alltag, also räumlich und dadurch auch mental, diese Gleichung funktioniert zum Beispiel nicht mehr. Und da merke ich, dass das dem Reisen schon was nimmt, auf jeden Fall.
Warum ist Reisen heute so stark mit Selbstverwirklichung und Status verbunden?
Ich glaube, das liegt daran, dass wir in einer Erlebnisgesellschaft leben, wo es vor allem darauf ankommt, die Freizeit erfüllend zu gestalten. Also wir haben im Grunde historisch so viel freie Zeit wie noch nie. Und wir wollen, also ein erfülltes Leben bedeutet heute, möglichst viele intensive Erlebnisse schnell hintereinander schalten. Und das Reisen ist da, glaube ich, so mit der beste Weg. Und dieser Erlebnisdruck ist dadurch auf Reisen eben besonders hoch. Also wir haben ständig Angst, was zu verpassen. Wir haben unendliche Möglichkeiten und es fällt uns dadurch auch immer schwerer, uns zu entscheiden. Und die Freizeit soll so Sinnstifter oder das Reisen soll Sinnstifter und Glücksbringer in einem sein. Und das sind natürlich einfach sehr hohe Erwartungen, die wir dann an 2 Wochen Urlaub stellen.
Das macht ja auch was mit uns, diese Angst, etwas zu verpassen. Ich finde ja immer, wir verlieren dadurch unsere Fähigkeit, einen Ort wirklich zu erleben, weil wir rennen da mit dem Handy vom Gesicht rum, fotografieren alles, posten alles und die Erinnerung, die ist vielleicht nachher in unserem Fotoalbum, aber nicht im Herz.
Ja, total. Das ist auch meine Beobachtung und das habe ich ja auch schon an mir selbst beobachtet. Man nimmt sich eben zu wenig Zeit, dass aus so einem Erlebnis oder einer Experience wirklich irgendwie eine Erfahrung wird, die bleibt. Also Man braucht ja irgendwie Zeit für Reflexion, um auch mal das Erlebte sacken zu lassen und zu verarbeiten. Und da wird es ja eigentlich auch erst interessant, wenn man sich fragt, was hat dieser Ort oder diese Begegnung eigentlich mit mir gemacht? Was hat die für eine Beziehung zu mir selbst und wie ich auf die Welt schaue und auf mich selber? Und so diese, das sieht ja von außen so ein bisschen aus wie leere Zeit, in der nichts passiert. Und das ist so eine Beobachtung, sowohl im Alltag als auch auf Reisen nehmen wir uns eigentlich gar nicht mehr die Zeit, Eindrücke mal zu verarbeiten.
An vielen Orten stößt Tourismus an seine Grenzen. Volle Innenstädte, überlaufene Strände, steigende Miete, Proteste gegen Besucherströme. Reisende werden nicht mehr überall automatisch als willkommene Gäste wahrgenommen. Ich spreche mit Philipp Lage, Autor und Spiegeljournalist, und der weiß, was Overtourism mit Orten macht. Herr Lage, ich denke da sofort an Mallorca. Wenn ich das höre. Ich liebe die Insel. Ich bin, seitdem ich 17 bin, ständig da. Aber mittlerweile macht es keinen Spaß mehr, weil du kannst sie gar nicht mehr entdecken. Du kommst nicht mehr vorwärts. Innenstädte werden gesperrt. Nach Palma rein braucht kein Mensch mehr fahren. Der Tourist soll am besten in seinem Hotel vor Ort bleiben. Das macht ja auch was zwischen Reisenden und Einheimischen. Man fühlt sich nicht mehr willkommen, oder?
Ja, ich glaube, das ist oft die Erfahrung, die man jetzt macht. Und das holt einen so ein bisschen aus dieser Wohlfühl-Touri-Bubble raus oder aus diesem Selbstverständnis, dass man ja jemand ist, der sein Geld an den Urlaubsort bringt oder in das Reiseland und damit im Grunde man seine Aufgabe erfüllt. Aber ich glaube, diese Gleichung gilt eben nicht mehr, oder das sehen wir ja nicht nur auf Mallorca, dass das Geld, was ich da als Tourist hinbringe, eben nicht fair verteilt wird oder dass zu wenige von dem profitieren, was ich dort im Land lasse. Und das ist natürlich ein Problem, was sich jetzt auch erstmal nicht so ganz einfach lösen lässt.
Wenn aus diesem Wunsch, einen schönen Ort zu sehen, für diesen Ort das Problem wird, was kann man denn dann gegen sein schlechtes Gewissen tun? Was tut man, um sich nicht permanent schuldig zu fühlen? Es ist ja egal, wohin, ob jetzt nach Mallorca oder auf eine Kreuzfahrt. Alleine, ich sag mal, der Fußabdruck, den wir hinterlassen, wenn wir in den Flieger steigen, da werden ja schon Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ist das übertrieben oder sollten wir da wirklich mal drüber nachdenken?
Man kann natürlich keinem Menschen einzeln irgendwie das Reisen moralisch abspenstig machen, weil jeder einzelne Tourist hat legitime und gute Gründe, irgendwo hinzureisen. Das kennen wir alle. Wir wollen irgendwie einen Ort sehen und erfahren, der uns irgendwie reinzieht und begeistert. Aber gleichzeitig sind wir eben Teil der Masse. Also wir können uns sozusagen aus der Gleichung nicht rausnehmen, auch wenn wir selbst alleine nicht das Problem sind. Und ja, wie geht man damit um? Wenn man natürlich weiß von einem Reiseziel, dass dort die Zweckentfremdung von Wohnraum ein großes Problem ist, darüber kann man sich ja informieren, dann ist eben wirklich die Frage, muss ich dort noch in einer privat vermieteten Wohnung übernachten, wo ich vielleicht auch gar nicht sicher bin, ob die so legal ist, ob die eine Lizenz hat oder ob ich nicht doch ins gute alte Touristenhotel gehe. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Mhm. Und dann bei so wirklich Orten, die total überlaufen sind, ich sag mal Venedig oder Dubrovnik oder Brügge, ist ja schon ein bisschen die Frage, warum muss ich da unbedingt noch hin? Gibt es nicht auch sehr viele andere schöne Reiseziele, die mir vielleicht ein ähnliches Reiseerlebnis bescheren? Also, oder muss ich wirklich an diese überlaufenden Hotspots selber auch noch reisen?
Früher bedeutete Reisen auch, nicht alles zu wissen, sich zu verlaufen, zufällig was zu entdecken und mit Unsicherheit umgehen. Heute gibt's Karten, Bewertungen, Empfehlungen und Social Media führt uns fast lückenlos durch die Welt. Das macht's bequemer, aber vielleicht auch vorhersehbarer. Wie ist denn das, Herr Lage? Sind zufällige Entdeckungen nicht auch wichtig für so ein tolles Reiseerlebnis?
Absolut. Ich glaube, solche zufälligen Begegnungen, Entdeckungen, sich einlassen auf etwas Ungeplantes und dann umso mehr überrascht werden. Ja, also Orte auf Orte stoßen, die man vorher nicht im Internet gesehen hat, von denen man keine Bilder gesehen hat. Das ist sowas ganz Zentrales. Und das sind ja auch, wenn man ehrlich ist, oft die besten Erinnerungen, die man von so Reisen mitbringt. Also das bleibt einem wirklich im Gedächtnis. Mein Befund ist allerdings, dass weil wir eben immer so diese Verpassensangst haben, haben wir auch immer wahnsinnig Angst davor, Zeit zu vergeuden. Und der Umweg oder das Ungeplante oder die unverhoffte Einladung erscheint uns dann heute oft immer so als Risiko. Ja, ich könnte ja auch Zeit verschwenden. Es könnte sich ja auch nicht lohnen. Und deswegen gehe ich so solchen Sachen eher aus dem Weg. Und das ist eigentlich schade, ja, weil wir uns damit die Chance nehmen, Sachen zu erleben, die wirklich in Erinnerung bleiben.
Manche sagen ja nach einem richtig guten Urlaub, ich hatte das Handy kaum in der Hand, ne?
Ich habe auf meiner letzten Reise das auch versucht. Da war ich in Norwegen unterwegs mit Zelt und Rucksack und ich habe dann mir die Regel auferlegt, das Handy immer im Rucksack zu lassen, den ganzen Tag nur abends einmal reinzuschauen, WhatsApp, E-Mails, gibt es irgendwas Wichtiges, auf das ich reagieren muss? Aber es ist natürlich wahnsinnig schwer und ich erlebe das ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis, das ist eigentlich eine Frage, die sich jeder stellt. Also jeder hadert mit dieser Handysucht, das ist so eine Art Hassliebe, aber mein Plädoyer wäre auf jeden Fall, es möglichst oft versuchen und ich glaube auch, wenn man einmal über so einen kritischen Sockel drüber ist, dann verschalten sich die Synapsen im Kopf auch wieder schnell und man dieser Drang, nach dem Handy zu greifen, ja, geht dann auch schnell wieder weg. Also ja, unbedingt versuchen, würde ich sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Das Gemeine ist, dass wir ja mittlerweile auch die schönsten Fotos mit dem Handy machen, weil die Kameras so gut sind, finde ich. Und dann musst du es ja sowieso in die Hand nehmen. Dann hast du es gerade in der Hand. Und sagst, ach, jetzt kann ich auch mal schnell in die E-Mails gucken.
Ja, das stimmt, das ist total verlockend. Aber beim Thema Fotos ist mir auch an mir selber aufgefallen. Früher, ja, oder teilweise, es gibt Reisen, da habe ich dann mit dem Handy bestimmt, weiß ich nicht, 600, 800 Fotos gemacht auf so einer 10-Tage- oder zweiwöchigen Reise. Und wenn man ehrlich ist, also wenn man jetzt nicht gerade sich bewusst vornimmt, da mal ein Fotobuch draus zu machen.
Guckst nicht mehr rein, ne?
Genau, die liegen auf dem Handy, verstopfen da den Speicher, man schaut das sich nicht mehr an. Und sag mal, diesen Aufwand, den man betreibt, um alles abzufotografieren, der steht irgendwie in keinem Verhältnis zu dem, was davon wirklich übrig bleibt. Deswegen ist auch das Plädoyer in meinem Buch, vielleicht klingt irgendwie radikal, aber wenn man an einem schönen Ort ist, vielleicht wirklich mal nur ein oder drei Fotos pro Ort, mehr braucht es tatsächlich nicht.
Was bedeutet für Sie gutes Reisen? Jetzt mal unabhängig vom Ziel, vom Budget oder von der Entfernung.
Gutes Reisen bedeutet für mich, dass ich wirklich Abstand zum Alltag herstelle, dass da ein Freiraum entsteht, vor allem im Kopf, der es mir ermöglicht, mich vielleicht auch nochmal grundsätzlicher mit mir selbst und meinem Leben zu beschäftigen, die fremden Eindrücke und ja diese andere Kulisse, in der man sich bewegt, dass die es ermöglicht, nochmal anders auf sich selbst, die Welt und das Leben zu schauen. Das ist eigentlich ja das, was ich glaube, was so dieses tolle Gefühl des Reisens oder die Erfahrung des Reisens ausmacht. Und wenn man wiederkommt von einer Reise in die gewohnten Routinen und den Alltag zurück und plötzlich das Gefühl hat, ich schaue da irgendwie mit anderen Augen drauf. Das, was mir als selbstverständlich erschien, ist plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich. Mhm. Das ist, glaube ich, dieses tolle, schöne Gefühl, was für mich das Reisen ausmacht.
Stichwort Langeweile. Meine Mutter hat früher immer zu mir gesagt, wenn ich mich gelangweilt habe als Kind, das macht kreativ. Aber genau das ist es ja auch, ne? So Langeweile, Leerlauf oder Umwege. Was für eine Rolle spielen diese Dinge für das Wiederentdecken des anderen Reisens, also des nicht mehr ganz so konsumierenden Reisens?
Ich glaube, Langeweile ist ganz entscheidend. Langeweile ist in unserem Alltag unter Beschuss. Wir radieren die Langeweile, wo immer es geht, aus. Wir ertragen sie auch nur noch immer schwieriger. Aber es ist eben ganz wichtig, zum einen, um ja abzuschalten und ja, dieses vielbeschworene Nichtstun im Urlaub, das ist, da passiert ja ganz viel. Aber bei uns, also vor allem im Kopf, also eben wir ordnen unsere Gefühle und Gedanken. Und das ist so eine ganz essentielle Zeit, die wir brauchen, um uns so einen Reim auf die Welt zu machen und unser eigenes Leben. Also auch mal eben so eine lange Zugfahrt, eine lange Busfahrt, die man heute auf Reisen vielleicht eher vermeidet, weil da nichts, augenscheinlich nichts passiert, ist aber dann doch letztendlich ganz wichtig. Und ich glaube, wir brauchen die Langeweile ja auch, um auch genauer hinzusehen und zu beobachten. Also wenn es jetzt nicht nur um uns selbst geht auf Reisen, sondern auch darum, einen Ort eigentlich mal wirklich wahrzunehmen. Wenn wir halt nur von Highlight zu Highlight hasten, dann bleibt auch relativ wenig hängen.
Wenn Sie nur einen Gedanken für uns aus Ihrem Buch Travel is Broken uns mitgeben könnten, welcher wäre das?
Dann würde ich sagen, dass es beim Reisen nicht darauf ankommt, das Tempo und die Reichweite zu erhöhen und möglichst viel zu sehen und zu erleben, sondern sich zu fragen, was sind Erfahrungen, Situationen und Begegnungen, die man so als geglückte Weltbeziehung bezeichnen kann, als etwas, was mich berührt, angeht und etwas mit mir macht. Also Reisen als einen Erfahrungsraum zu sehen, in dem etwas mit mir passiert, also Reisen als Prozess zu sehen und nicht so sehr als etwas, was ich konsumiere, erlebe und abhake.
Jetzt hat ja jeder so seine Reisegewohnheiten. Welche würden Sie persönlich gerne wieder verlernen und welche neu einüben?
Ich würde schon auch gerne verlernen, dass ich mich überall auf der Welt irgendwie von Google Maps leiten lasse, sondern wieder häufiger einfach ohne Ziel und Plan losziehen und mich nur anhand dem, was ich sehe, vor meinen Füßen habe, vor meinen Sinneseindrücken treiben zu lassen und wirklich mal zum Beispiel eine Stadt völlig ohne Google Maps und Internet zu erkunden und mich einfach nur treiben zu lassen. Das würde ich gerne mehr kultivieren wieder. Und das andere war dann quasi, was ich mir selbst beibringen würde, oder?
Genau.
Ja, ich glaube, ich würde gerne noch offener sein für die Menschen, denen ich auf meinen Reisen begegne. Und zwar in der Hinsicht, dass ich noch weniger vielleicht versuche, die Meinungen und Überzeugungen, die ich vielleicht habe, heranzutragen an die Welt, die mir begegnet, sondern einfach noch reizoffener und neutraler zuzuhören und erstmal ohne Bewertung an das ranzugehen, was mir die Menschen erzählen und nicht versuchen, das in so vorgefertigte Kategorien zu packen, die ich vielleicht schon so mit mir rumtrage, wenn ich durch die Welt reise.
Jetzt sprechen wir übers Lesen. Herr Lage, lesen Sie viel auf Reisen? Viele, viele Leute sagen zu mir, boah, jetzt ist Urlaubszeit, ich muss mir was zu lesen besorgen. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, das ist bei mir auch so. Reisen sind für mich auch, ist für mich eine Zeit, wo ich ganz bewusst mal viel und ausgedehnt lese.
Also, wenn Sie gerne Thriller lesen, ich weiß ja nicht, wie Sie da so drauf sind, hätte ich einen ganz tollen für Sie, vielleicht auch für Ihre Freundin oder Frau, weil der ist bei den Mädels im Moment, ist der total gehypt. Das ist von Caroline Seibt, Weil sie lügt, gerade erschienen, ziemlich druckfrisch. Und die Frau Seibt, die zählt zu den aufregenden neuen Stimmen vom deutschen Psychothriller. Die hat mit einem ihrer Bücher den Glauser-Preis für das beste Spannungsdebüt des Jahres bekommen. Und ich finde völlig zu Recht, Weil sie lügt, ist eine Geschichte, die einen so richtig mitnimmt. Juli ist weg, ihre Schwester Anna ist noch da, obwohl sie sich manchmal wünscht, sich einfach in Luft aufzulösen. Denn dann müsste sie nicht versuchen, stark zu sein. Für ihre Mutter, die vor Trauer kaum noch das Bett verlässt, für ihren Vater, der unter der Last der Verdächtigungen zusammenbricht, und für ihren kleinen Bruder Leon, der jeden Tag aufs Neue hofft, dass Juli gleich wieder zur Tür reinkommt. Anna hält durch, und als die Polizei eines Tages vor ihrer Wohnung steht, keimt die Hoffnung auf, nur im nächsten Moment wieder zu zerbrechen. Denn eine neue Spur übersteigt Annas schlimmste Befürchtungen und sie muss sich eingestehen, dass der Albtraum für ihre Familie noch lange nicht vorbei ist, sondern gerade erst begonnen hat. Das ist eine so, so starke Geschichte mit einem unglaublichen Ende, das ich so nicht erwartet hätte und was einen wirklich durch die Seiten treibt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber manche Bücher, wenn man angefangen hat, dann ist man wie in so einem Tunnel und kann sie nicht weglegen. Und dieses hier gehört dazu, kann ich nur empfehlen. Sind Thriller jetzt was für Sie, Herr Lage, oder sind Sie da raus?
Ich lese eher keine Thriller, aber mit diesem, dass ein Buch mich durch den Tunnel treiben soll, damit kann ich auf jeden Fall etwas anfangen. Oder das wünsche ich mir natürlich auch von fiktionalem Stoff.
Ja, sozusagen. Das ist ja so. Also das ist ja genau das, was man möchte. Man möchte ja raus aus dem Alltag mit so einem Buch. Und deshalb, ich kann Caroline Seibt, Weil sie lügt, nur empfehlen, ist bei Drömer erschienen. Sie haben gleich auch was, von dem Sie dachten, dass Sie raus aus dem Alltag könnten. Wie das so ausgegangen ist, hören wir dann, ja? Ich bin sehr gespannt. Genau. Und jetzt reden wir über Ihr Buch, also das, was Sie zuletzt gelesen haben. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, Herr Lage.
Also es war weder ein Reisebuch, noch war es ein Thriller, sondern ich habe mich mal einem Klassiker zugewandt, und zwar Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert. Genau, also ich wollte bewusst etwas lesen, was mit meinem übrigen Leben gar nichts zu tun hat. Auch kein Sachbuch und auch keinen, wie soll ich sagen, zeitgenössischen Roman, der an Gegenwartsfragen andockt.
Also Sie wollten raus aus der Welt.
Ich wollte so weit raus ins Weltall, in die Science Fiction. Also ich fand die Filme super, die Dune-Filme. Super gemacht und auch spannend. Und dann habe ich gedacht, okay, meistens sind dann ja die Bücher noch spannender. Also so habe ich das damals auch bei Herr der Ringe, als ich noch klein war oder jünger, auch erlebt. Und ich dachte, bei Dune ist es bestimmt genauso, weil es ist so ein spannendes Worldbuilding, was in sich so schlüssig ist, das zieht einen bestimmt wahnsinnig rein. Muss dann aber sagen, dass ich mit diesen, also den ersten Teil habe ich gelesen, dann auch den zweiten und beim dritten bin ich dann raus, dass ich da ein bisschen mit gehadert habe, weil es mich dann doch nicht so reingezogen hat. Also das spricht jetzt vielleicht gar nicht gegen das Buch, sondern vielleicht eher gegen meine Erwartungshaltung, aber ich habe mir schon eben so einen sehr spannenden Science-Fiction-Plot erhofft und eben eine Handlung, die immer vorangetrieben wird, aber es war dann doch es war sehr philosophisch, es geht sehr viel um ethische Abwägungen einer guten Herrschaft und um Macht, und spätestens im zweiten Teil fand ich das dann sehr zäh teilweise und hat dann nicht so das eingelöst, was ich mir davon versprochen habe.
Aber ich kann den Ansatz echt verstehen. Mein Mann ist ja auch so ein Science-Fiction-Fan. Ich glaube, der nutzt es auch immer schön als Ausweg aus dieser brutalen Welt, in der er sonst so mit mir lebt. Aber ich glaube, da kann man wirklich bei Dune, da muss man hart gesotten sein. Und selbst mein Mann sagt, da muss man ein paar Seiten zwischendurch überschlagen, weil sonst wird es einfach zu abgedreht. Ne? Dune ist schon harter Tobak. Also der erste Teil ist super. Aber dass sie Teil 3 nicht mehr gelesen haben, kann ich nachvollziehen.
Richtig so. Im zweiten Teil dachte ich auch immer schon, die Leiden des Paul Atreides. Ja, genau. Wir wissen doch jetzt, was ihn umtreibt und womit er hadert und irgendwie,
Aber schön, dass Sie uns das vorgestellt haben und schön, dass Sie bei mir waren. Ich fand es ganz, ganz toll, mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich auf weitere Literatur von Ihnen, die ich dann auch wieder gerne lese. Und danke Ihnen sehr für all die Impulse zum Reisen, die Sie uns heute gegeben haben. In den Shownotes wird natürlich verlinkt Ihr Buch und auch die Bücher, die wir vorgestellt haben. Und ich bin ganz sicher, dass viele da mal reingucken werden.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier und für das Interesse am Buch und für das schöne Gespräch. Hat mir auch Spaß gemacht.